Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Herzlich willkommen wieder zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Mein Name ist Wolfgang Edler aus Eidinghausen-Dehme, heute wieder in der Altstadt zu Gast.
Ja, mein Name ist Lars Kunkel, Pfarrer in der Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt im schönen sonnigen Süden unserer Kurstadt.
Ja, im schönen sonnigen, aber ganz schön kalten Süden. 8 Grad waren es gerade.
Ja, wie bist du überhaupt heute hier am Fahrrad? Ne?
Nein, ich bin tatsächlich mit dem Auto. Ich gestehe. Okay. Ich habe den letzten freien Parkplatz bekommen.
Oh, da hast du Glück gehabt. Und jetzt hast du noch mehr Glück. Jetzt kriegst du noch ein Käffchen.
Immer her mit der
ich habe meine Brille gerade nicht aufgesetzt. Darum kenne ich die Tasse gerade nur so halb. Aber ich glaube...
Ja. Dank dir.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und zuhört. Sag mal, Wolfgang, du hast deinen Puzzle schon gemacht, ne?
Ja.
Ah, noch nicht so.
Du noch nicht?
Nein.
Du feilst noch an den Details.
Das, was über 2-3 Teile geht, das überfordert mich.
Nein, ich hab's dann zusammengesetzt und war begeistert. Also, lieber Mike, vielen Dank nochmal. Also, ich habe auch bei WhatsApp schon Antworten gekriegt wie, oh, gibt schon Merchandising für euren Podcast?
Echt?
Ja, ich finde, wir sollten in die Produktion gehen.
Ja, wir haben ja schon so verschiedene Artikel, die wir da, also die ich finde solche Fischdosen, die auch mit unseren Bildern bedruckt werden können, zum Beispiel. Oder so. Und genau. Ja, das ist schön.
Mhm. Genau. Das Lars und Wolfgang Shortbread.
Ja, das Shortbread, genau. Mhm. Stimmt. Und wir haben auch schon für diese Schokoladenmarke da mit dieser Kuh-Werbung gemacht.
Was? Nein, das haben wir bestimmt nicht.
Das ist, glaube ich, Product Placement heißt das.
Genau, geschickt platziert.
Mein Englisch geht heute nicht.
Welche
so
Marke ist der Kaffee eigentlich? Ist das diese Marke wieder, wo der Pastor gerne noch eine zweite Tasse nimmt?
Auf jeden Fall.
Also in den 70ern war das, glaube ich, mal, oder 80ern, ne? Diese Fernseh.
Ja.
Da. Genau. Wo dann bei der Taufe irgendwie die Tassen alle halb voll bleiben. Und auch der Pastor möchte keine zweite Tasse. Und wenn der Pastor keine zweite Tasse Kaffee möchte, ist das ein sicheres Zeichen.
Okay. So. Schlürft er auch noch hier.
Ja, du hast die Tasse sehr voll gemacht.
Ich weiß nicht, wie sie das... Ach, ich habe die voll gemacht.
Ja, du hast sie eingegossen.
Ja, schon, aber ich habe da auch nicht einen halben Liter Milch noch drauf. Kippt.
Ja, ich nehme immer gerne etwas Kaffee in meine Milch.
Ach ja.
Ja, wir haben überlegt, welchem Thema wir uns heute widmen und...
Nachdem wir beim letzten Mal keins hatten?
Ja, komm, wir hatten jede Menge Themen.
Ja, das stimmt.
Aber konnte man sich gar nicht auf eins einigen.
Genau.
Und heute Morgen haben wir auch schon mehrere Themen angeschnitten und haben dann gesagt, wir gehen mal so ein bisschen in Richtung das, was viele Leute interessiert, nämlich das Verhältnis von Mann und Frau.
Die haben ein Verhältnis.
Ach, ja, da gibt es verschiedene Verhältnisse, glaube ich.
So. Du meinst, weil das jetzt so Predigttext irgendwie am nächsten Sonntag ist. Ich habe da gerade auch mal kurz, ich habe mich nämlich auch gut vorbereitet heute. Immerhin 2-3 Minuten, bevor wir angefangen haben.
Genau, ich sollte ja noch sagen, dass du gut aussiehst, bestens gekleidet bist.
Ach so.
Ja, Lars hat heute so kenne ich ihn sonst eigentlich nicht. Du bist ja meistens irgendwie doch so ein bisschen amtlich gekleidet, ne?
Ach.
So, ja, so ein bisschen offiziell. Und heute Morgen so im orange karierten Mammuthemd. Das ist wirklich, da ist an der Seite am Arm ist ein Mammut drauf.
Ja, das ist so ein Funktionshemd. Da habe ich extra angezogen, weil ich immer so in Schwitzen geraten bin. Wie am
in Rage reden.
Genau. Ich habe mir diesen Text gerade mal angeguckt, der nächsten Sonntag dran ist. Also das muss man sich mal irgendwie auf der Zunge oder auf dem Ohr, auf dem Ohr kann man wirklich nichts ergehen lassen. 1. Mose 2. 4b bis 9, Klammer auf, 10 bis 14, Klammer zu, 15, Klammer auf, 18 bis 25, Klammer zu.
Also die lassen die Hälfte weg.
Ja.
Oder beziehungsweise man darf die Hälfte weglassen. Man ist ja nicht gezwungen, die Klammern wegzulassen.
Man ist nicht gezwungen, aber das ist irgendwie auch immer so ein bisschen komisch, finde ich, wenn da so, aber bei Psalmen ja auch manchmal, dass so die Best-of-Stellen einfach so genommen werden. Und
der also für die jetzt nicht jede Woche Predigten vorbereiten, es gibt immer vorgeschlagene Predigttexte genau. In unserem Lektionar. Und diese vorgeschlagenen Predigttexte, die sind so alle 6 Jahre, wiederholen die sich auch. Und da gibt es oft, gerade bei längeren Texten oder bei Texten, die so etwas umstrittene Stellen haben, stehen manche Dinge in Klammern. Und das heißt, man kann sie dann weglassen, wenn man möchte.
Genau, manchmal bei Psalmen im Gesangbuch sind Gleichverse weggelassen, nicht mal so eingeklammert.
Ja, das stimmt.
Das sind dann wirklich...
Manchmal ist das auch ganz gut so.
Ja, weiß ich nicht genau. Also ich finde das eigentlich auch gut, aber weil manche Sachen wirklich sehr schwierig sind da, aber die einfach rauszuklammern, ist natürlich auch so eine Sache.
Ja, also es gibt ja wirklich Psalmen, jetzt sind wir schon wieder ganz woanders.
Nein, die kommen gleich zurück.
Gibt ja wirklich Psalmen, die irgendwie ein besonderes Oberthema haben und dann so ganz am Schluss oder mittendrin plötzlich in so eine ganz andere Richtung abkippen kurz. Also wo dann mal eben irgendwie vernichte die Feinde und mache irgendwie so, und dann kommt es wieder zurück zu einem ganz anderen Thema, wo man dann denkt, ja, wenn wir jetzt mit diesem Thema beten wollen, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir diese zwei Verse rauslassen.
Das stimmt, aber auf der anderen Seite, es erschreckt die Ohren der Menschen, aber es ist natürlich auch komisch, wenn man irgendwelche Texte hat und dann sozusagen sich die Verse rausschält, die einem gefallen und die anderen eben nicht oder so. Das würde man
bei
Gedichten ja auch irgendwie nicht machen und sagen.
Kehrseite der Medaille.
Ja, genau. Aber ich glaube, hier hat das andere Gründe, warum man das so klammert hat, weil das ein ziemlich langer Text ist und man hat so ein paar Dinge rausgelassen, wo man, glaube ich, gedacht hat, da muss man sich nicht drauf konzentrieren oder das passt also inhaltlich nicht so rein. Müsste man sagen, worum es geht. Ne?
Langweilt die Menschen. Ne?
Ja, genau, das stimmt. Nein, ich glaube, das...
Nein,
das
doch, kann, also ich glaube, bei, ja? ich muss ja sagen, ich bin jetzt nicht so super vorbereitet wie du. Lars hat natürlich den Text vor sich im Handy. Ich predige noch nicht mal darüber am Sonntag, weil ich ja noch mal die Konfirmationen habe und ich werde dann doch noch mal die Predigt halten, die ich letzte Woche schon gehalten habe, damit die Konfirmanden nicht sich hinterher streiten, wer die schönere Predigt gab.
Jetzt könnt ihr natürlich fies sagen, du kannst natürlich daraus auch nochmal die besten Stellen vorlesen und die anderen Sachen ausklappen.
Das mache ich dann beim nächsten
Mal. So. Ich glaube, wir müssen aber unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, worum es eigentlich überhaupt geht. Ne? Es geht nämlich um den Schöpfungsbericht. Also in der Bibel gibt es am Anfang eigentlich zwei Erzählungen davon, wie die Welt und wie der Mensch entstanden ist.
Genau. Ganz. Ne? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das kennt man ja, wenn man sagt, fangen wir doch mal ganz vorne an.
Das ist so der Anfang, den man kennt, genau. Und dieser Text hier, dieser Schöpfungsbericht, der kommt danach. Das ist sozusagen eine zweite Sichtweise auf die Dinge, ne? Auf die Entstehung.
Also vielleicht muss man das auch schon mal so ein bisschen reflektieren. So, rein wissenschaftlich scheint es ja so zu sein, also letztendliche Wahrheit kann das natürlich niemals beanspruchen, sondern nur immer Nachweise und Untersuchungen, wie man das denn doch am besten verstehen könnte. Und es ist ja wohl so, dass die Verse, die jetzt dran sind, also 1. Mose 2, 4b,
genau.
Dass das eigentlich der ältere Schöpfungsbericht war. Mhm. Und der also urtümlicher ist, der also ganz Fragen ganz anders behandelt und wo auch vieles gar nicht behandelt wird, weil es offenbar noch gar nicht gefragt war. Und dann hat man Jahrhunderte später gesagt, dieser Schöpfungsbericht reicht letztlich zur Beantwortung unserer Fragen nicht mehr aus und hat einen weiteren Schöpfungsbericht formuliert, der viel detaillierter ist, der manche Sachen auch wirklich anders angeht und der offensichtlich hat sich die Wissenschaft in dieser Zeit auch weiterentwickelt. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ist, man hat den älteren Schöpfungsbericht dann nicht gegen den neueren getauscht. Mhm. Das würde man ja heute so machen. Man würde, also so ne, bei Karteipflege oder sonst was, also oder wenn man irgendwie Bücher hat, dann sagt man immer so, das Alte fliegt raus und das Neue kommt rein. Sondern man hat ganz bewusst den Alten stehen lassen und man hat den Neuen davor gesetzt. Mhm. Und deshalb ist es jetzt, wenn man die Bibel aufschlägt, hat man also erst den aktuelleren in Anführungszeichen, der erst, weiß nicht, 2.500 Jahre oder... bist du da auf dem Laufenden? Du musst ja drüber predigen.
Nein, ich muss da auch nicht drüber predigen.
Der andere, der kommt danach. Und das heißt also, auch wenn sich manche Stellen widersprechen tatsächlich sogar, oder wenn manche Stellen unterschiedlich behandelt werden in diesem beiden Schöpfungsbericht, hat man das ganz bewusst so stehen lassen.
Aber du hast gerade Wissenschaft gesagt. Ne? Also die Wissenschaft hätte sich verändert. Man würde ja aus heutiger Sicht sagen, beide Schöpfungsberichte entsprechen nicht dem naturwissenschaftlichen Wissen darüber, wie die Welt entstanden ist. Das muss man ja nochmal eben sagen. Also im ersten Schöpfungsbericht, wo dann eben steht, diese 7 Tage, das wissen wir heute, dass es nicht 7 Tage, sondern viele, viele Millionen von Jahren waren. Und in diesem zweiten Text, der dann Predigtext sein wird, da steht ja drin, dass Gott den Menschen aus Erde vom Acker gemacht hat und ihm dann diesen Atem des Lebens in Odem eingeblasen hat. Das ist ja schon so eine Vorstellung wie so ein Töpfer, ne? Der irgendwie so ein bisschen Erde nimmt, dann daraus so eine Figur formt und dem dann eben dieses Leben einhaucht.
Ja, das schwingt natürlich damit. Und diese ganzen ersten 10 Kapitel der Bibel sind ja letztlich Warum-Geschichten, also nicht Geschichten, sondern Warum-Texte, also die alle so ein bisschen in dieser Tradition sind. Das waren ja damals Nomaden, die so in Zelten unterwegs waren, familienmäßig, sippenmäßig. Und diese Texte, das waren dann letztlich, das war das Wissen dieser einfachen Nomaden. Ne? Also das heißt, wenn Kinder neigen ja dazu, warum zu fragen. Also es gibt ja so eine Phase, wo Kinder immer weiter fragen, warum? Mhm. Und diese Texte sind ja, so wie ich das verstehe, alles so Texte, die über Jahrhunderte dann immer abends so am Lagerfeuer weitergegeben wurden. Das war also sozusagen die Weisheit dieser Menschen, wenn die Kinder fragten, warum? Wenn ein Mensch stirbt, dann sieht man, dass ganz oft so der letzte Atemzug so ganz tief ausgehaucht wird. Mhm. Und dann wird gesagt, ja, am Anfang gibt Gott, und das ist das Tolle bei diesen Texten, auch wenn sie unterschiedlich die Dinge erklären, dass immer Gott im Spiel ist, dass also diese Texte immer sagen, du bist kein Zufall, sondern Gott hat sich was gedacht dabei und Gott ist der gute Schöpfer hinter dieser ganzen Sache, Gott hat diesen ersten Atem reingegeben und wenn du stirbst, dann ist der letzte Atemzug sozusagen getan, das geht dann wieder raus und der Mensch wird eben wieder Erde. Und
insofern gibt es eine Beziehung.
Ja, der Mensch wird deshalb wieder Erde, weil der erste Mensch aus Erde gemacht worden ist, das ist doch ganz klar.
Ja, vielleicht. Also natürlich stimmt das, insofern gibt es da eine Brücke zur Naturwissenschaft.
Du kannst auch gerne sagen, stimmt nicht.
Das stimmt schon. Nein, ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Also diese Vorstellung, also wir bestehen ja alle irgendwie aus Stoffen, ne? Aus Wasser oder aus Calcium, aus Schwefel, aus vielen, vielen Mineralien auch. Das ist ja Erde im Grunde genommen. Und diese Erde formt sich oder wird geformt zu dem, was wir sind. Aber das sind wir noch nicht, sondern erst durch diesen göttlichen Lebensatem, was natürlich ein Bild ist. Also das ist ja klar. Ist ja nicht so, dass hier Gott jetzt irgendwie jedem Baby da irgendwie so einen Atem einpustet. Aber dieser Gedanke, dass so Leben in dieser Materie dann steckt, ist ja wirklich was Besonderes. Und ich finde auch, wie du sagst, die Pointe ist ja eigentlich, dass Gott eben die Kraft dahinter ist. Also die Lebenskraft. Atem heißt ja auch irgendwie Leben und so. Also das ist eben so. Ich würde nicht unbedingt sagen, das ist die Seele, die da eingehaucht wird. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Vorstellung. Ja, aber es ist eben der Atem Gottes, die Kraft Gottes, die ihn lebendig macht. Und das heißt eben in dieser Deutung, dass jeder Mensch, so wie er ist, ein von Gott beatmetes, wie ich beide gesagt habe, also von Gott inspiriert, das kann man auch sagen, Lebewesen ist. Ja. Und das macht den Wert eines jeden Menschen aus.
Genau, wir sind so, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, heißt es da an einer Stelle, und schuf ihn als Mann und Frau. Mhm. Und wir atmen im Grunde in Gott sozusagen. Mhm. Also diese ganz tiefe Beziehung zwischen Gott und Mensch und Mensch und Gott, schon ganz am Anfang der Bibel, ganz am Anfang der Zeit sozusagen da mit reingegeben. Und dann ist es ja schon so, dass der zweite Schöpfungsbericht, also der am Anfang steht mit diesen 7 Tagen, in vielen Dingen dem, was unsere Wissenschaftler in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten so an Schöpfungsbildern entwickelt haben, erstaunlich nahe kommt. Mhm. Es wird halt in andere, also diese 7 Tage, wie du sagst, sind eben nicht 7 Tage, sondern das sind Schritte, die gleichzeitig sagen, dass dieser 7-Tage-Rhythmus eine gute Sache für den
Menschen. Genau, das sind so.
Und das atmet ja immer, oder dass es da irgendwann heißt, dann machte Gott Sonne, Mond und Sterne, also Lichter. Mhm. Das ist natürlich auch eine Polemik, die damals war der ägyptische Pharao das Wichtigste der Welt, ne? Und später römische Kaiser ließen sich als Gott ausrufen, Sonnengott und so. Genau. Und Leute, bis heute gibt es ja genug Leute, die auf Sterndeutung schwören und hier Astrologie, Horoskope. Und da wird schon vor Ewigkeiten gesagt, das sind Lampen. Ja, die hat unser Gott, also das hat keine Macht. Wir sagen heute, ja, das sind Planeten, aber die Bedeutung ist letztlich die gleiche. Das sind Lampen, die hat Gott da hingehängt und die sind gut für uns, weil die Tag und Nacht Licht geben. Aber ansonsten, also der Pharao ist kein Gott. Der ist auch nicht die Sonne und so. Da stecken so viele kleine und große Augenzwinkern drin, die ich da ganz toll finde. Und ich finde es oft unheimlich schade, wenn das dann so abgetan wird, wenn man heute so sagt, ja, das ist alles. Da steckt ganz, ganz viel Weisheit drin und eben ganz, ganz viel, was Menschen, die jetzt nicht wissenschaftlich studiert haben über so und so viel Jahre, abends am Lagerfeuer die Welt erklären, sodass sie verstehen können.
Also ich wollte es auch nicht abtun, sondern nur sagen, dass es natürlich Menschen gibt, die in der Schule gelernt haben, wie die Welt entstanden ist, die auch ein Verständnis dafür haben, wie das war, was unsere Wissenschaft heute sagt, dann diese Texte lesen. Und es ja immer wieder vorgekommen ist, dass sie immer wieder das Gefühl hätten, sie müssten das wörtlich so glauben, wie es da ist.
Ja.
Und eben auch tatsächlich, muss man ja sagen, auch Pfarrerinnen und Pfarrer das zeitweilig so verkündigt haben, dass man es genau so glauben muss. Und jede Form von Zweifeln daran, dass es genauso war, als Sünde oder Unglaube verstanden wird, genauso wie es ja in den USA die Kreationisten gibt oder so, die ja bis heute fest behaupten, dass das eben genau so ist, dass Gott einfach die Welt so geschaffen hat. Und das stimmt ja nicht. Und ich finde, das hat ja viele Menschen auch in Glaubenszweifel gebracht, weil sie einfach das, was du gerade erklärt hast, woher hätten sie es wissen sollen, dass es eben Symbole sind, dass es Mythen sind, die ihren Wahrheitsgehalt haben auf jeden Fall. Und dann immer gedacht haben, das kann ich nicht glauben, das ist gegen meine Überzeugung, gegen das, was ich weiß auch. Also tue ich das ab und dann schmeißt man damit alles über Bord, eben auch die Dinge, die kostbar da drin sind eigentlich. Und deshalb ist es eben, das fand ich zum Beispiel am Theologiestudium immer so gut, dass man da einfach auch lernt, solche Dinge in seinem historischen Kontext erstmal zu deuten und dann zu fragen, was sagt das aus? Und das dann eben zu beziehen auf das, was es für unser heutiges Leben eben aussagen könnte. Und dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, kostbar und belebt ist durch Gott, ist ja eine bis heute gültige und wichtige Aussage, die gar nicht im Widerspruch steht zu dem, was die Naturwissenschaft über die Erklärung der Welt sagt, sondern eine andere Perspektive darauf gibt.
Genau. Insofern ist das eben auch so, dass wir heute eigentlich streng genommen einen dritten Schöpfungsbericht schreiben müssten, der dann wieder natürlich nicht bis ins Letzte die ewige Wahrheit hat in allen Wissenschaftlichen, weil auch unsere Wissenschaftler natürlich nur Theorien bilden. Und in 300 Jahren hat man vielleicht noch wieder ganz andere Theorien. Das ist das, was die Menschen damals gemacht haben. Sie haben irgendwann gesagt, das reicht uns nicht mehr oder da sind wir inzwischen weiter mit unseren Erkenntnissen. Sie haben einen weiteren Schöpfungsbericht formuliert, aber den davor gesetzt, den anderen stehen lassen. Und das ist für mich das beste Zeichen darin, dass es nicht um gefälligst zu glaubende Wahrheit geht, sondern es geht darum zu erkennen, was hinter den Dingen steht. Und dass letztlich Gott die treibende Kraft dahinter ist. Und das könnte ich heute mit den modernen wissenschaftlichen Erklärungen ganz genauso formulieren. Wenn man das möchte. Also, wenn man das nicht möchte, dann lässt man Gott eben raus.
Das sind ja verschiedene Wissenschaftszweige. Naturwissenschaft versucht ja nicht, das Warum zu erklären oder so. Das ist ja gar nicht der Anspruch. Und man muss auch gucken, dass ich habe wieder so viel Kaffee eingeschüttet.
Ich nehme gerne noch eine zweite.
Man muss ja bedenken, dass einfach unterschiedliche Wissenschaften, meinetwegen Biologie oder Theologie, auch etwas andere Bereiche haben, die sie abdecken. Also die Biologie erklärt vielleicht das Wie manchmal besser und vielleicht kann die Theologie das Wozu oder das Warum besser deuten. Und das muss man, glaube ich, wirklich zusammendenken. Das sehe ich auch so. Es sind ja noch einige andere Aspekte hier drin in diesem Text. Zum Beispiel, das kann man kurz mal ansprechen, nämlich, dass der Mensch in diesen Garten gesetzt wird, um ihn zu bebauen und bewahren. Und das wurde ja auch in der Geschichte unterschiedlich ausgelegt. Da war ja oft eher der Gedanke, zu herrschen über diese Welt, sie auszubeuten.
Füllt die Erde und macht sie euch untertan.
Macht sie euch untertan.
Das ist der Jüngere.
Genau.
Und der Ältere ist bebauen und bewahren.
Genau. Dieses Untertan machen gerade, auch mit diesen Worten hast du ja wirklich, was worunter wir heute leiden, in Ausbeutung von Ressourcen und anderen Dingen, steckt das Denken drin, bebauen und bewahren, wollte ich eigentlich sagen.
Möchtest du ins Rappen einsteigen?
Nein, aber das heißt ja wirklich, dass man eben dass man auch eine Verantwortung eben trägt für Gottes Schöpfung als Teil dieser Schöpfung. Und das ist wirklich was zum Beispiel heute ja nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Einfach. Oder immer wichtiger wird sogar. Genau. Ja, und dann gibt es noch diese Geschichte, da haben wir gerade noch mal kurz drüber gesprochen, dann gibt es ja auch noch nicht nur den Menschen, ich habe gesagt, den Mann nämlich, sondern da steht ja noch dieser Satz, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei,
ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Ich habe heute eine Trauung. Ich habe gedacht, wenn ich das so eins zu eins vorlese, ist das nicht ganz das Rollenbild, was, glaube ich, ein junges Paar heute lebt.
Und ich glaube, das ist auch nicht das, was der Text ursprünglich intendiert, sondern das ist schon eine uralte Deutung früherer Leute, die das gerne so gehabt hätten. In der patriarchalischen Gesellschaft damals. Soweit ich das weiß, soweit ich das mal gelernt habe, ist der Begriff eigentlich nicht Gehilfin, sondern Gegenüber. Und das atmet eigentlich genau das, was der jüngere Schöpfungsbericht dann hinterher formuliert. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild und er schuf ihn als Mann und Frau. Mhm. Und da ist überhaupt keine Wertung drin und überhaupt keine Überstellung und Unterordnung, sondern da ist das so, dass und dieses Wort Gehilfin, das ist ja nun relativ klar. Also das ist eine Übersetzung. Ne? Also Gehilfin heißt natürlich, die soll dem Mann zur Hand gehen und so ist es aber ursprünglich vom Gedanken her, soweit ich das gelernt habe, gar nicht gemeint, sondern es heißt eigentlich, der Mensch braucht ein Gegenüber. Mhm. Und das atmet ja dieser ganze uralte erste Schöpfungsbericht, dass Gott den Menschen macht. Und da ist es jetzt der Mann, gut. Also der macht den Menschen, setzt ihn in den Garten Eden und sagt, so, mach mal. Ich hat so ein bisschen was von, so, du hast ja ein Aquarium. Ne? Gott macht mal schön was. Und also macht einen Menschen, setzt ihn in den Garten, macht ihm einen Garten, wo er so leben kann. Und dann dann sind die Pflanzen da und dann sind die Tiere da, dann soll er sich Namen ausdenken für die Tiere und ist aber alles nicht das Richtige. Und ganz zum Schluss sagt Gott, es ist nicht gut, wenn er alleine ist.
Das stimmt ja auch wieder. Das ist ja auch wieder so eine Deutung. Ich glaube, jeder Mensch sehnt sich ja nach Gemeinschaft, nach einem Partner, einer Partnerin, nach Freunden natürlich auch. Aber der Mensch ist ja wirklich ein soziales Wesen, der nur in Ausnahmefällen manchmal alleine leben muss oder eben, das man ganz selten auch freiwillig manchmal wählt, aber jeder Mensch braucht eigentlich ein Gegenüber und in einer Partnerschaft ist das noch eine ganz besondere Form von Gegenüber. Das, also insofern ist ja auch wieder eine Sache, das sagt etwas über den Menschen aus, etwas Anthropologisches, also über den Menschen, Existenzielles eben auch, das hier stimmt.
Ja, und da ist es ja so, dass Gott eben am Anfang den Menschen macht, dann sozusagen drumherum schöpft. Also wo die Erde herkommt, wo das alles, das ist gar nicht interessant, sondern auf die Erde ist schon da und dann ist die Schöpfung fertig, aber komplett, und das muss man sich eben auf der Zunge zergehen lassen, komplett ist die Schöpfung erst in dem Moment, wo der Mensch als Mann und Frau da ist. Also erst als Gott dann den zweiten Menschen gemacht hat, in dem Falle dann die Frau, erst dann ist die Sache rund.
Genau. Und du sagst so, zweiter Mensch, hier wird immer davon gesprochen, dass von dem, also das ist ja so eine so eine Vorstellung hier, dass ein Schlaf über diesen Menschen fällt, die steht nicht über den Mann, die steht erstmal über den Menschen.
Erste Narkose.
Genau, ja, besser so, weil was danach passiert, ist ja auch schmerzhaft, glaube ich, denn da wird ja dann eine Rippe genommen und das wieder verschlossen und so und dann wird daraus eben so, ich sag mal, die Frau so gebastelt, würde ich mal so sagen, aus ein paar Teilen, Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, also da fehlt auch irgendwas jetzt. Ja, und dann, das finde ich ganz lustig bei Luther, dann steht da drin, man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann ist.
Ja, das kannst du doch in der Trauung heute auch so sagen. Lieber Mann, liebe Männin.
Ich glaube, dann freuen sie sich.
Vergeht ihm schon alles.
Da vergeht mir echt die Sprache. Ja. Also, genau. Ich glaube, man muss sich wirklich damit beschäftigen. Wie gesagt, ich glaube, solche Texte ließen sich immer gut missbrauchen, um einfach sowieso schon vorherrschende Vorstellungen von der Unterordnung der Frau oder des Mannes zu zementieren. Ja. Vielleicht sind sie daraus auch ein bisschen abgeleitet, aber auf jeden Fall wurden diese Texte in diese Richtung immer stärker dann geprägt und ist unsere Aufgabe auch immer wieder der Theologie, finde ich, das nochmal auszulegen und darüber nachzudenken, das zu interpretieren und zu sehen, was an wirklich guten und wichtigen Aspekten da drin steckt. Und das heißt für mich übrigens nicht, dass man da jetzt Verse rausschneidet, das wäre nämlich zu einfach, sondern dass man den gesamten Kontext nimmt und dann eben tatsächlich mal darüber nachdenkt oder mal darüber spricht.
Ja, also das mit dem Männin zum Beispiel, muss ich dir ja nicht erklären, aber die Luther hat versucht, ein Wortspiel wiederzugeben, das man nicht übersetzen kann. Mhm. Ne? Also das ist ja leider ganz oft so, dass man, wenn man in der Bibel komische Stellen hat, dass das manchmal daherkommt, dass man Dinge eben einfach nicht wörtlich übersetzen kann. Und im Hebräischen heißt Mensch Ish. Mhm. Also es gibt ja leider relativ viele Sprachen, wo das Wort für Mensch und Mann das gleiche ist. Also beziehungsweise Mann heißt Ish. Mhm. Und dann sagt er, da, Frau ist Isha. Mhm. Also das ist die, und deshalb Mensch und Menschin oder Mann und Männin. Man kann das nicht übersetzen. Mhm. Aber genau das ist doch eben nicht etwas, was diskriminiert, sondern was genau sagt, ja, das ist gleich viel wert, ist das gleiche Wort einmal weiblich und einmal männlich. Mhm. Und die stehen völlig gleichberechtigt nebeneinander. Und das hat Luther versucht zu übersetzen, aber das kann ja nur in die Hose gehen dann so. Da kommt übrigens auch dieses Wort Ische her. Ne?
Ja, ja. Das ist auch so ein bisschen abwertend.
Ja, ja. Aber das kommt daher, ne? aus dem Schöpfungs.
Meine Ische. Ja,
meine Ische.
Oh Mann.
Ja, und das mit der Rippe soll ja auch keine Abwertung sein, sondern das ist eigentlich die Erklärung dafür, warum sich Mann und Frau so interessant finden.
Ach so, weil man immer wieder so eine reite Rippe sucht.
Nein, das intendiert im Grunde so. Bei der Frau ist sozusagen in der Schöpfung etwas integriert worden, was dem Mann fehlt. Und das soll eigentlich heißen, Mann und Frau haben diese geheimnisvolle Anziehung. So. Man will wieder zueinander. Also das, was auseinandergenommen wurde, will wieder zusammen sozusagen. Ach so. Und ich finde, das sind so Texte, die so ein bisschen augenzwinkernd, so die normale Alltagswahrheit sozusagen so reflektieren und sagen, ja, so ist das. Ne? Mann und Frau finden sich sehr oft sehr interessant und möchten auch gerne wieder zusammenkommen. Das ist deshalb, weil bei dem Mann sozusagen ein Teil rausgenommen wurde, in die Frau eingesetzt wurde, das will jetzt wieder zusammen. Das würden wir jetzt heute natürlich so wissenschaftlich, glaube ich, nicht mehr so erklären, aber das ist eben keine Abwertung, sondern ist so ein Augenzwinkern, so ja, es will zusammen, was zusammengehört.
Ich kann mich erinnern, so, genau, und das wird ja so ein bisschen aufs Korn genommen. Ich weiß nicht, als ich Jugendlicher war, gab es ja diese Witze, so, was weiß ich, als Gott den Mann schuf, übte er nur oder sowas.
Sie? Als Gott den Mann schuf, übte sie
nur. Achso, übte sie nur? Die Variante kannte ich noch gar nicht. Und dann steht ja hier tatsächlich drin auch noch, was du gerade erklärt hast. Darum wird ein Mann, oder würde ich mal sagen, jetzt auch Mensch, ne, seinen Vater und seine Mutter verlassen, an seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Das ist ja wieder diese Geschichte, die das nochmal schließt dann. Und dann steht ja noch, sie waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Das kommt nämlich später dann irgendwie mit der Scham. Darüber ich finde es übrigens ein interessantes Thema. Darüber würde ich gerne mal mit dir sprechen, über das Thema Scham.
Oh.
Wolfgang ist die nächste Woche jetzt auch sehr beschäftigt.
Ich habe gar keine Zeit für Podcast laufen. Meinst du, ich schäme mich so schnell nicht?
Nein, das will ich nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass du schamlos bist. Auch nicht unverschämt. Ach, da gibt es viele schöne Worte. Vielleicht, ich hätte echt Bock, darüber mal zu reden mit dir.
Ja, können wir ja machen.
Ja, machen, genau.
Ja, und dann ist eben so, dass das erst, wie gesagt, bei dem alten Schöpfungsbericht, und auch darüber könnte man jetzt lange noch sinnieren, tun wir aber nicht, die Zeit ist ja schon fortgeschritten, dass die Schöpfung erst fertig ist, als der Mensch in Zweiheit da ist. Ne? Also sozusagen, der Mensch bildet in diesem Schöpfungsbericht die Klammer um alles. Mhm. Und bei dem neueren Schöpfungsbericht, der davor ist, mit den 7 Tagen, da ist der Mensch sozusagen die Spitze der Schöpfung. Also, oder wie wir so sprichwörtlich sagen, die Krone
der Schöpfung. Der Sabbat doch eigentlich. Der Ruhetag ist doch eigentlich.
Ja. Da ist es ja so, dass Gott immer weiter in die Details geht, sozusagen, in der Schöpfung. Und am 6. Tag, da schöpft er dann den Menschen und macht ihn als Mann und Frau. Und da, als er abends guckt, was er alles gemacht hat, zum ersten und zum einzigen Mal sagt er, sehr gut. Also er sagt ja immer, es heißt ja immer, Gott sah an, was er gemacht hat und es war gut.
Ja.
Und erst als er den Menschen gemacht hat, als Mann und Frau, da guckt er abends und sagt einmal, sehr gut. Und dann ruht er sich am 7. Tag
auf. Das stimmt, aber ich denke trotzdem, das ist richtig, aber also vom Schöpfungsprozess her genau, aber das Ende, das Finale, der Höhepunkt ist ja eigentlich der Sabbat, lustigerweise. Ja. Der Ruhetag. Das ist das, worauf die Schöpfung möglicherweise hinausläuft. Und dann gibt es auch den Gedanken, der achte Tag. Was kam denn dann?
Ja, genau. Ja, der siebte Tag, das ist ja auch das, was unsere Gesellschaft im Grunde absolut durchdringt, dass man am siebten Tag Ruhe
hält. Ach, aber den Sonntag sollen wir auch mal sprechen, oder haben wir das schon mal? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Ich glaube, nein.
Können wir nochmal machen, ja. Mhm. Genau. Ja, guckt, so viele Themen haben wir noch. Ihr Armen, die uns zuhört, werden euch noch weiter erquicken.
Ja, das ist ein Witz, ne? So, als wir angefangen haben mit dem Podcast, da haben wir mal so gesagt, ja Mensch, wenn wir so 4, 5 Podcasts, damals ging es ja um Corona, ja, um die Entwicklung, wenn wir so 4, 5 Podcasts gemacht haben, dann fallen uns bestimmt überhaupt keine Themen mehr ein, aber ich könnte noch Jahre mit dir quatschen.
Guck, dann machen wir das auch.
Ja, vielleicht habt ihr auch Lust dabei zu sein. Wir müssen jetzt, glaube ich, los, ne?
Ja.
Du hast gleich Videokonferenz.
Ja, leider. Zum Glück. Also nein, freue ich mich drauf.
Selbstverständlich. Ich muss noch Kuchen kaufen. Das sind auch wichtige. Lecker. Ja, ich habe nachher eine Beerdigung, aber vorher muss ich noch Kuchen kaufen, weil wir wir haben morgen Konfi-Blog.
Ach ja, da bin ich, glaube ich, auch dabei.
Da bist du auch dabei. Okay, und beim Konfi-Blog gibt es dann in der Pause immer Kuchen.
Ah, schön. Vom Pastor selber nicht gebacken, aber gekauft. Da kriege ich bestimmt auch ein Stück ab.
Da gehe ich mal von.
Dann sehen wir uns morgen ja schon wieder. Wie schön.
Ja. Gut. So, dann macht's gut.
Ja.
Bleibt uns treu. Bis liked bald. Uns, teilt uns, gebt uns weiter, empfehlt uns.
Und bleibt behütet. Ciao.
Ja. Tschüss.
Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.